Hallo und herzlich willkommen zum Dynamic Stillness Podcast, deinem Osteopathie-Podcast für ein Leben in Bewegung und Stille des Lebens. Und heute habe ich zu Gast aus dem schönen Hamburg die Anneke Pahl, die uns heute ganz viel erzählen wird. Erstens zu ihrem Berufsweg, wie sie überhaupt zum Osteopathin geworden ist und über ihre beiden Schwerpunkte Mütter und Kinder zu begleiten und zum Thema CMD, also kraniomandibuläre Dysfunktion. Hallo Anneke.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich freue mich. Du hast mir im Vorgespräch ja erzählt, du bist sozusagen noch ziemlich, ja, nicht frisch in der Osteopathie, aber du bist gerade richtig dabei, viel Erfahrung zu sammeln mit Menschen. Was hat dich denn dazu geführt, vor allen Dingen Mütter und Kinder zu begleiten? Was macht dir hier speziell den Reiz davon, ja, werdende Mütter oder Mütter zu behandeln zum Beispiel?
Das war bei mir schon ganz früh ein Interesse in unserer Ausbildung und wir hatten Glück. Ich habe in Hamburg an der ECOM, heißt meine Schule, die Ausbildung gemacht und da war Pädiatrie mit inbegriffen, was ja nicht bei allen osteopathischen Ausbildungen so ist. Zwar nicht in dem Maß einer späteren Fortbildung, aber wir haben das so angekratzt und ich fand einfach diese Entwicklung, als dann eine meiner Mitstudentinnen schwanger wurde und wir das alle so begleiten konnten als Osteopathen und im Rahmen dieses Kurses, fand ich das so faszinierend, einfach dieses körperliche Erlebnis ja. mitzumachen. Okay. Und vor allen Dingen sehe ich viele Mütter und Freundinnen von mir, die Kinder bekommen und sich selber komplett vergessen. Also die dann zum Beispiel mit ihren Neugeborenen sofort zum Osteopathen kommen und selber gerade nach vor 2 Wochen ein Kind bekommen haben und ziemlich durchhängen. Und ich habe mir das so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das zu begleiten.
Das ist spannend, und ich finde es toll. Ich finde es auch wichtig, dass es mehr Osteopathen eigentlich gibt, die das kommunizieren, weil ich habe da echt auch immer Probleme. Zu mir kommen ja vor allen Dingen viele Eltern mit Kindern. Aber den Müttern auch zu sagen, wie wichtig das ist, dass sie sich auch mit behandeln lassen, fällt manchmal schwer und ist ja auch total natürlich, dass natürlich das Kind im Vordergrund steht. Das ist ja so von der Natur vorgesehen. Ja. Magst du dann unseren Zuhörern mal ein bisschen sozusagen wässrigen Mund machen? Was sind denn das für Sachen sozusagen, die bei der Mutter da sein könnten, die wir in der Osteopathie gut begleiten können, wo du positive Erfahrungen gemacht hast?
Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass vor allen Dingen ziemlich direkt nach der Geburt man dem Becken sehr helfen kann in seiner Rückbildung. Es ändert sich einfach furchtbar viel auch über die hormonelle Veränderung in der Schwangerschaft, dass Bänder weicher werden, das Gewebe weicher wird, damit das überhaupt möglich werden kann, dass das Kind zur Welt kommt. Und danach tragen wir und stillen wir. Das heißt, wir sind nicht unbedingt in der gemütlichsten Haltung und in der besten physiologischen Haltung, weil wir an das Kind denken in diesem Moment. Ja. Und ich kenne so viele Frauen, die dann Probleme bekommen, einfach mal Beckenschmerzen, Schmerzen im Iliosakralgelenk, Rückenschmerzen, obere Nackenschmerzen. Mhm. Und da kann man ganz, ganz viel helfen.
Ja. Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, das ist eben auch immer eine Frage, die ich gestellt bekomme. Deshalb möchte ich sie heute gerne mal an dich ein bisschen weitergeben. Du hast ja deinen Weg so ein bisschen schon aufgezeigt, dass es unterschiedliche Schulen gibt, wie man zur Osteopathie kommt. Wie war deiner? Du hast die Schule schon beschrieben, an der du warst. Ist es eine Vollzeitausbildung gewesen, Teilzeit? Dann bist du ja jetzt auch Heilpraktikerin für Osteopathie. Wie hast du das, diesen ganzen Ausbildungsweg durchlaufen?
Ich habe ganz zuerst Psychologie studiert. Und das habe ich in Würzburg gemacht. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt, dass ich es Interesse dafür entwickelt habe, wo sich Körper und Geist in einer Krankheit oder in einer Dysfunktion begegnen. Und das wird in der Psychologie gar nicht unbedingt so aufgegriffen, weil man in der Psychologie seinen Patienten gar nicht anfassen darf zum Beispiel. Und ich die Erfahrung gemacht habe, dass in einem Praktikum in der Psychologie, dass viele Leute, die psychische Probleme haben, körperliche Probleme haben. Und so kam ich dann auf den Weg, mich dafür zu interessieren, was Osteopathie eigentlich ist und Heilpraktik. Und das habe ich dann weiter ausgebaut und habe mein Psychologiestudium abgebrochen und habe ziemlich gleichzeitig Heilpraktik und Osteopathie angefangen, weil einem die Heilpraktiker-Ausbildung ja auch die Möglichkeit gibt, psychotherapeutisch zu arbeiten Und also in einem begrenzten Rahmen, ne? Aber da gibt es dann einfach die rechtliche Voraussetzung dafür. Und dann habe ich eine Vollzeitausbildung gemacht in Hamburg. Das heißt, man geht jeden Tag zur Schule, 5 Jahre lang. Genau. Und die Heilpraktikausbildung habe ich nebenbei gemacht, was ich weiß nicht, ob ich es nochmal so machen würde, weil es ganz schön viel war, aber genau.
Wir müssen hier nochmal erläutern, für die, die sich nicht auskennen dabei, in Deutschland ist eben Osteopathie Heilkunde, das heißt, es darf nur von Ärzten und Heilpraktikern ausgeübt werden, eigentlich so. Es gibt natürlich noch kleine Lücken sozusagen, die auch nicht durchgesetzt werden, aber wir müssen uns als Osteopathen, wenn wir Osteopathie betreiben wollen, weil es den Berufsstand des Osteopathen nicht gibt, sondern eben nur Heilpraktiker, müssen wir uns auch dieser Überprüfung beim Gesundheitsamt unterziehen. Und das hast du ja dann erfolgreich getan. Viele können sich gar nicht vorstellen, warum dauert das so lange, warum ist das so eine lange, auch wenn es Vollzeit ist, so eine lange Ausbildung. Magst du mal so ein bisschen da auch beschreiben, wie da so ein Tag oder so eine Ausbildung, so eine Woche oder ein Tag, wie auch immer, aussieht? Was macht man da alles in so einer osteopathischen Ausbildung?
Ein Grund, warum es so lange dauert, ist, weil man ganz von vorne anfängt, erstmal den Körper zu verstehen, Anatomie zu verstehen, Physiologie zu verstehen, Biomechanik zu verstehen. Wir hatten ganz, ganz viel naturwissenschaftlichen Unterricht in den ersten Jahren. Ja. Und wir hatten meistens morgens theoretischen Unterricht. Mhm. Und nachmittags haben wir geübt. Und das war in den ersten 2 Jahren auch hauptsächlich erstmal die Fähigkeit zu erlernen, überhaupt zu fühlen. Weil das ist ja auch was viele unserer Patienten, wo sie schnell solche Worte wie Magie in die Hand nehmen, nicht gut nachvollziehen können, dass man einfach das ist keine Magie, sondern wir müssen den Sinn unseres Fühlens, ähnlich wie ein blinder Mensch seine anderen Sinne schärft, müssen wir unsere Fähigkeit des Fühlens ausbauen und entwickeln. Und mich wundert es immer nicht weiter, dass wir da so verkümmert sind im alltäglichen Leben, weil wir ja nur noch Tastaturen benutzen. Und da gibt es keinen Grund, warum man da sensibler werden sollte. Und da gibt es einfach ganze Welten, die sich einem öffnen, wenn man in dieser Ausbildung ist und anfängt. Und das hat nichts mit irgendeiner Gabe zu tun, sondern das muss man üben und dafür braucht man lange.
Okay, das heißt, du sagst auf der einen Seite eben, der Grund, warum es so lange dauert, ist der wissenschaftliche Teil der Osteopathie, ne, oder auch der akademische Anteil, das, was du alles gelernt hast. Ich nenne das immer gerne eigentlich wie ein Mediziner bis zum Physikum. Ja, so,
ja, nur, dass genau. Wir
das halt immer alles brauchen, weiterhin. Während sich die vielen Mediziner auf einen Fachbereich spezialisieren und das andere ausblenden. Zum Beispiel der Facharzt für Chirurgie oder der Facharzt für HNO, der blendet vielleicht andere Bereiche aus. Wir brauchen immer alles. Und dann sagst du, das braucht deshalb so lange, weil eben diese sehenden, fühlenden Finger zu entwickeln, das braucht einfach Zeit. Wie kann ein Laie sich das vorstellen, was wird da für Übungen oder was werden da für Dinge gemacht? Welchen Situationen werden die Osteopathen ausgesetzt, um diese Sinne oder diese Sinneswahrnehmung, die Tastfähigkeit, das Spüren zu verfeinern?
Ich erzähle immer gern die Geschichte von unserer allerersten Übung. Die haben wir gar nicht unbedingt am Menschen gemacht, sondern einer meiner ganz tollen Lehrer sagte zu uns, wir wussten alle nicht richtig, was auf uns zukommt und fühlten uns alle ein bisschen unter Druck gesetzt und im Vergleich. Und er sagte, reißt euch mal ein Haar raus und legt es auf den Tisch. Und dann hat er weiße Blätter Papier verteilt. Und dann sollten wir auf dieses Haar ein Blatt Papier legen und sollten gucken, ob wir es fühlen können mit unserem Finger. Das kann man immer erstaunlich gut. Das können alle mal ausprobieren. Und dann haben wir geschaut, mit bis zu wie vielen Blättern man das kann. Und das haben wir immer wieder im Laufe unserer Ausbildung, nach all unseren Übungen, haben wir es immer wieder trainiert, um zu schauen, was spürt man noch. Und tatsächlich, wenn man es trainiert, kann man das irgendwann mit 10, 15 Blättern Papier machen. Und das war so eine Vergleichsübung, die wir immer hatten für unseren Fortschritt. Und was man am Menschen übt, ist, ich würde es oft als Vergleichendes beschreiben. Denn wir haben zum Beispiel erstmal angefangen, einen Kopf in unsere Hände zu nehmen und das einfach wahrzunehmen und das zu lernen, dass man nicht nach etwas sucht, sondern einfach wahrzunehmen, was man finden kann. Und dann muss man das mit 2000 Menschen machen und irgendwann kriegt man eine Vorstellung davon, wo ist da eine Spannung, wo ist da eine Dysfunktion und wo ist da eine Harmonie. Das ist etwas, das kann man nicht klassisch mechanisch oder so oft auf Nachmessen oder in Gradzahlen messen, sondern mir ist es bei mir selbst aufgefallen, dass das einfach der Vergleich ist. Wenn ich oft genug meine Hand auf einem Magen hatte, dann weiß man irgendwann, ne, wo ist da Bedarf und wo nicht.
Ja. Ja, das ist sehr schön beschrieben, glaube ich, für viele Laien auch viel, viel besser nachvollziehbar mal. Eben, dass es auf jeden Fall keine reine Gabe ist. Man braucht sicherlich so ein bisschen auch die Geduld und auch sich darauf einlassen. Du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, du bist ja von der schulischen Ausbildung und von der psychologischen, du hast ja einfach schon ein Interesse, eine Neugier gehabt eben für den Menschen, das braucht man bestimmt. Aber alles andere ist nicht vom Himmel gefallen, sondern, wie du sagst, 2000 Patienten einfach Referenzerfahrungen sammeln, so viele wie möglich, um dann später eben dahin zu kommen. Das ist, glaube ich, für viele Menschen, sowohl andere medizinische Disziplinen wie auch Laien, absolut wichtig zu verstehen, dass, dass Osteopathie nichts rein mit Magie zu tun hat. Ja.
Und ich finde es auch schön, das nochmal zu erwähnen für alle, die vielleicht in der Osteopathie-Ausbildung sind oder darüber nachdenken, dass es völlig normal ist, dass wir alle irgendwann mal Frust haben. Oder man denkt, man spürt nicht genug im Vergleich zu dem, was der neben einem erzählt, was er fühlt. Und da wächst man rein. Ich glaube, jeder Osteopath, mit dem ich gesprochen habe, hatte eine Phase, wo er das erst ausbauen musste.
Ja.
Seine eigene Geduld und seine eigene Annahme von dem, was man merkt.
Ich denke auch, dass es gibt immer auch jetzt noch nach vielen, vielen Jahren gibt es Momente auf der einen Seite, wo man eben das Gefühl hat, man schwimmt oder man hat irgendwie keinen Plan. Es hängt natürlich auch ein Stückchen bei deiner eigenen Verfassung des Tages zu tun, wie man bei sich selber ist. Es gibt aber auch Tage, wo sich all das plötzlich auszahlt, wo man all das, ich hatte gestern oder heute auch so ein Erlebnis dann plötzlich, wenn du dann einen Patienten hast, wo es ganz, ganz deutlich ist, wo du denkst, ja klar, genau, das ist es, dann hat sich das alles gelohnt. Ne? Ja. Und dann darf man sich, glaube ich, eben, wie du sagst, nicht irritieren lassen davon, dass es nicht immer sofort nach einer Behandlung Magic ist.
Ne? Ja, das stimmt.
Ja. Für mich ist absolut auch eine der wichtigen Dinge gewesen, gerade im Umgang mit Kindern zu lernen oder auch von meinen Mentoren eben mitzubekommen, zu sagen, ne, du musst nicht an einem Tag in der ersten Behandlung, du musst nicht sozusagen die Welt sich neu drehen lassen für den Menschen. Ja, diesen Druck geben wir uns natürlich gerne selber, also mich zumindest, wenn ich mit Kindern arbeite, will man unbedingt, dass es gut wird und besser wird, aber genau das Gegenteil zu machen, zu sagen, ja, heute musst du jetzt nicht unbedingt alles machen. Was passiert?
Und auch den Prozessen die Zeit zu geben. Mhm. Also ich merke, dass dann manchmal ein Patient, wo man sich unter Druck gesetzt hat und nach dem ersten Mal ist es nicht so gut geworden, wie man es selber gern gehabt hätte, der kommt oft nach dem dritten Mal wieder und sagt, es ist weg. Und da ist es auch eine Aufgabe, zu sagen, die eigene Erwartung hat ja oft, darf man nicht im Vergleich zu der Dauer des Prozesses, das natürlich in Prozesse stellen, weil wir auch lernen müssen, uns da rauszunehmen und zu akzeptieren und den Prozess zu begleiten, anstatt ihn zu erzwingen in unserem Zeitfenster.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es das gibt, aber was hast du alles durch diese Ausbildung und auch die Arbeit, die du jetzt machst, was hast du alles sozusagen über dich herausgefunden? Das macht ja auch was mit einem selbst, so eine Reise, so eine osteopathische Reise.
So viel, darüber könnte ich stundenlang erzählen. Ich habe vor allen Dingen ganz, ganz viel Akzeptanz gelernt. Akzeptanz Menschen gegenüber, Akzeptanz auch meiner eigenen Verfassung gegenüber. Dass wir den Menschen begegnen und dass wir aber auch eine Entscheidung haben, das zu gestalten. Ich fühlte mich, bevor ich Osteopath war, oft so ein bisschen ausgeliefert in Situationen, dass ich das Gefühl hatte, ich komme in eine Situation rein und ich muss da irgendwie mich anpassen, klarkommen, damit umgehen. Und ich habe was ganz Schönes gelernt, was ich von meinen Patienten immer wieder zurückbekomme, ist dieses, dass wir eine Situation gestalten können und wir können sie schön machen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr liebe an meiner Arbeit, dass ich dass ich den Patienten auffassen kann. Ich kann mir die Zeit nehmen, zu verstehen, was dieser Patient braucht, um sich wohlzufühlen und dann kann man einfach in diesem Rahmen, in dem therapeutischen Rahmen, kann man einfach einen schönen Moment herstellen und der Patient und man selber kann positiv rausgehen. Und das ist etwas, was mir viel Spaß macht, einfach zu schauen, gestalterisch zu schauen, eine positive Begegnung herzustellen. Mhm. Und das begleitet mich in meinem ganzen Leben, dass man das dann halt übertragen kann, ne? Die eigene Fähigkeit, eine Situation schön zu machen.
Mhm. Ja. Magst du da teilen, wie du das sozusagen machst? Vielleicht für Kollegen, für noch in der Ausbildung Befindliche, die da so noch nicht so viel Ahnung haben, oder auch für Patienten. Wie kann man sich das vorstellen? Wie machst du, wenn es jetzt einen Patienten, und das ist normal, dass Patienten kommen und natürlich einfach einen gewissen Leidensdruck haben, auch eine Erwartungshaltung, es geht ihnen nicht gut. Wie schaffst du es trotzdem, den Fokus, nenne ich mal, jetzt auf Gesundheit zu bekommen und eben, wie du sagst, einen schönen Moment zu kreieren, zu gestalten? Wie gelingt dir das?
Das Wichtigste ist, sich von seiner Sympathie frei zu machen und nicht zu werten, weil es ist ganz normal und wäre vermessen zu sagen, dass einem alle Menschen gleich sympathisch sind oder dass man das ablegt, wenn man arbeitet, ja. Komplett. Aber man kann sich dafür bewusst entscheiden. Denn manchmal trifft man jemanden, mit dem würde man sofort befreundet sein wollen. Jemand kommt in die Praxis und du hast das Gefühl, das könnte auch deine beste Freundin sein. Und es kommen Leute in die Praxis, wo man denkt so, wow, du erinnerst mich an irgendjemanden, den ich nicht mag. Und sich davon zu befreien, das loszulassen, ja. Und wertende Aspekte loszulassen. Das ist ganz menschlich. Deswegen spreche ich da auch gern drüber, weil es uns allen so geht, jeden Tag, egal was wir arbeiten. Und die Wertung abzulegen. Manchmal sieht man Menschen, man hat Patienten, die fässt man an und die verzerren das Gesicht vor Schmerz oder die äußern den Schmerz sehr verbal und dann schaut man sich andere an, denen wurde vielleicht gerade ein Bein amputiert und die sind ganz, ganz tapfer und man muss sich davon losmachen, das zu beurteilen. Und dann kann man für jeden eine positive Begegnung kreieren, weil man wertfrei ist und man kann sich ihm gegenüberstellen. Und es ist völlig egal, ob man sie mag. Und das ist wirklich, wirklich toll, weil da begegnen einem dann so schöne Momente, weil man dann Geschichten teilt. Und dann fängt man an, also dann ist es einfach so eine ehrliche Begegnung, dass man oft rausgeht mit ganz, ganz viel Anerkennung für diesen Menschen.
Ja.
Und da kann jeder Mensch gewinnen, wenn man das übt. Mhm. Da ist ganz viel Lebensqualität in dieser Form, miteinander umzugehen.
Ja, absolut. Wenn du, magst du ein bisschen auch mal teilen, was für Erfahrungen du damit sammelst, wenn du so Kindern begegnest? Weil eines der Dinge, die du behandelst, ist ja Mütter. Mhm. Gerne. Aber auch Kinder. Was passiert da, wenn man Kindern so begegnet bei dir?
Das ist oft ganz, ganz schön, weil die Kinder sich dann von einem nehmen können, was sie brauchen. Ich habe ein Kind neulich zum Beispiel behandelt und das nahm irgendwann meine Hände. Und das war so schön. Es war erst relativ unsicher und dann haben wir angefangen, Geschichten zu erzählen, was ich gerne mache. Ich bringe oft die Mamas dazu, uns eine Geschichte zu erzählen und dann fangen wir an, alle, ne, uns Gedanken zu machen, wer ist das wohl, was passiert wohl in dieser Geschichte. Und da entsteht dann oft so ein Raum für das Kind, sich wohlzufühlen. Mhm. Und dieses Kind nahm irgendwann einfach meine Hände in seine Hände und hob sie an seinen Kopf. Und das war so bewegend, das einfach zu erleben, dass in diesem Gefühl das Kind die Freiheit bekommen hat, zu fragen und zu sagen, was es braucht, und dafür bin ich da. Hm. Ja. Und das war eine ganz schöne Geschichte.
Absolut.
Ja. Und oft ist es so, dass sie einfach aufblühen, weil ich glaube, wenn Kinder zu uns kommen, verbinden sie das oft mit Besuchen beim Arzt, weil sie da ja noch keinen Unterschied machen, und von geimpft werden, von irgendwie gewollt werden, und sie kommen oft rein in einer Unsicherheit, und ich finde nichts schöner, als wenn sie rausgehen und einem zuwinken und lachen und das nächste Mal gerne wiederkommen.
Genau. Das finde ich auch, das ist eigentlich das für die erste Begegnung mit dem Kind, auch wenn die Eltern natürlich da das nicht so sehen, sondern die wollen natürlich, dass was auch immer sich direkt verändert, ist auch das Wichtigste, dass das Kind einfach gerne wiederkommt. Und Ja, tolle Geschichte. Das natürlich hört man immer wieder in der osteopathischen Ausbildung oder auch in Kursen, Seminaren, dass man am meisten von den Patienten lernt oder dass es alte, große Koryphäen der Osteopathie gab, die davon berichten, dass die am meisten von den Patienten gelernt haben. Aber das sind eben Momente, die man, finde ich, vor allem mit Kindern leichter haben kann, wo das dann auch wirklich passiert, wo der Patient, das Kind, dir eigentlich zeigt, wie die Behandlung geht.
Oder ja, das ist eben auch das direkte Feedback gibt in Form von so ehrlicher Zuneigung. Das dürfen wir mit Erwachsenen ja gar nicht mehr. Da würde einen ja dann niemand irgendwie umarmen oder küssen. Aber das würden wir vielleicht auch nicht wollen. Aber bei Kindern ist es so, so ehrlich. Du wirst dann halt umarmt oder du... Ja. Und das ist schön. Ich habe ein kleines Mädchen, was am Ende mal sagt, ich möchte gerne einmal flitzen. Und flitzen heißt, ich gehe in den einen Raum vom Behandlungsraum und sie kommt von der Liege aus und rennt auf mich zu und dann möchte sie einmal so richtig gedrückt werden. Und das ist, dann weiß man einfach, man hat einen Rahmen geschaffen, der Heilung ermöglicht. Und das ist toll.
Das ist auch eines der Dinge, die mir gerade so sehr am Herzen liegen, auch so vielen Menschen wie möglich weiterzugeben, auch gerade Eltern. Eben, es ist ja nur mal eine Begegnung und es ist natürlich total toll, wenn sowas passiert in der osteopathischen Behandlung, wenn du oder jemand anderes einfach die erste Person ist, die dem Kind vielleicht so einen Rahmen bietet, dass es ja bedingungslos einfach mal da sein kann. Aber es sind halt leider nur Momente. Ne?
Und, natürlich.
Es wäre toll, wenn mehr Menschen davon wieder Wind kriegen würden, dass das... Ja, es ist natürlich, wir haben lange Ausbildungen dafür gemacht, aber es braucht eigentlich für das braucht es erstmal nicht so viel.
Ja. Einfach. Das stimmt.
Eines der Dinge, die dich sehr stark begleiten, in denen du dich auch reingearbeitet hast, ist ja zum dritten eben kraniomandibuläre Dysfunktion. Das heißt, Kiefergelenksfehlfunktion und alles, was da so dranhängt. Ich würde gerne als erste Frage dazu dir stellen, warum glaubst du denn, ist dieses Thema heutzutage bei so vielen Menschen ein Thema, ein Problem? Was sind da deine Erfahrungen?
Zu der CMD kam ich eigentlich im Rahmen meiner Abschlussarbeit. Da habe ich tatsächlich rein wissenschaftlich viel mehr investiert oder investieren dürfen bisher als in die Behandlung von Müttern und Kindern. Das kam mir eher so zu. Die begegnen mir und ich behandle sie gerne. Da habe ich aber keine Arbeit zu geschrieben und auch keine zusätzlichen Fortbildungen bisher angefangen. Aber die CMD ist etwas, da arbeite ich sehr viel mit Zahnärzten und so genau diesem Thema zusammen. Im Rahmen dieser Arbeit habe ich ganz tolle Zahnärzte treffen dürfen, die sich sehr dafür interessiert haben. Und zwar, weil es so furchtbar viele Menschen gibt, die dort Probleme haben. Ja. Und das kommt aus vielerlei Gründen. Wissenschaftlich sagt man, dass die meisten Probleme im Kiefergelenk entstehen durch nicht passenden Zahnersatz. Mhm. Also durch Kronen, Brücken, Prothesen, Zahnspangen. Aber das ist eben nicht alles. Wir arbeiten mit den Begriffen von aufsteigenden und absteigenden Dysfunktionen. Eine absteigende fängt im Kiefergelenk an und zeigt sich dann am Rest des Körpers. Und es gibt aber eben auch den umgekehrten Fall, dass wir ein Problem in der Peripherie haben, sagen wir einen Beckenschiefstand